Ihr Lieben, vorgestellt habe ich mich ja schon und dabei habt ihr eins erlebt und eins erfahren, dass wir Langläufer sind. Wir fuhren mit einigen befreundeten Familien regelmäßig in den Winterurlaub ins Riesengebirge. Ja, auch für Langläufer gibt es da wunderschöne Touren, nicht nur bergab. Eine oft unternommene Tagestour führte uns so ungefähr 500 Höhenmeter erstmal hoch. Zeit so 2 bis 4 Stunden, kam immer darauf an, wie viele Kinder und in welchem Alter sie waren, mit waren. Ich gebe zu, zum Schluss waren wir diejenigen, die zum Schluss immer am Ziel waren. Das Ziel war eine herrliche Aussicht und eine gute Gaststätte. Es gab da Palatschinken, also Eierkuchen mit Eis und Früchten, Gulasch und Knödel und ja, ich gestehe, es gab auch manchmal ein gutes Bier. Der Rückweg wurde dann meist in 45 Minuten zurückgelegt. Also ihr könnt euch so vorstellen, 4 Stunden hoch und dann in 45 Minuten wieder runter. Auch der Rückweg, da war man immer abgewiesen, wie denn die Schneeverhältnisse waren und wie gut man Skilaufen konnte. Also ich bin die Tour sehr oft gelaufen und war eigentlich der Meinung, dass ich den Weg gut kannte. Zum Anfang sind wir, oder ich, ohne unsere Kinder gelaufen den Weg, weil, naja, sie konnten noch nicht so gut Skifahren. Und immer die älteren Kinder haben immer gesagt, oh, wie schön das da ist, und haben natürlich die Jüngeren angestachelt. Irgendwann war es dann so weit, dass unser ältester Robert es auch geschafft hatte, natürlich stolz wie Bolle war, und es seinem jüngeren Bruder Georg erzählt hat. Die Reaktion, ja. Also, ganzes Jahr gehofft, im nächsten Jahr lag er uns in den Ohren, Papa, ich will da auch hin. Wir haben es ausgehalten die ganze Woche und dann zum Schluss gesagt, okay, wir versuchen es, aber nicht mit Skier, sondern mit Schlitten. Und wie es so oft ist, es war Nebel, es war Schneetreiben. Aber Georg wollte. Also haben wir es versucht. Und wie Eltern so sind, irgendwann verlässt ja dann die Kinder vielleicht auch der Mut, wird Mut gemacht, noch 500 Meter oder die nächste Biegung, dann sehen wir schon das Ziel im Nebel. Und irgendwann, ich muss gestehen, habe ich dann auch nicht mehr ganz gewusst, nicht wo ich bin, das wusste ich noch, aber wie weit es wirklich ist. Also haben wir kurz Pause gemacht, sind umgedreht. Ja, die Trauer von Georg könnt ihr euch vorstellen. Also nächstes Jahr, nächstes Glück. Eigentlich haben wir dann immer so den Sonntag, wo wir angefangen haben, so die Tour langsam begonnen. Die alle eigentlich hatten auch gar keine Lust, eine große Tour zu machen, aber Georg wollte. Also sind wir los zu dritt. Es war schönes Wetter, er konnte viel besser schon Skifahren. Und dann sind wir an die Stelle gekommen, wo wir das letzte Jahr umgedreht sind. Ihr könnt euch schon vorstellen, ja, von dort sah man das Ziel schon. Es waren nicht mal mehr 500 Meter. Und da platzt es aus Georg heraus, oh Papa, wie dumm waren wir bloß. So dicht am Ziel und dann umgedreht. Ich denke, die Episode beschreibt für mich doch einen Sachverhalt, der für uns Christen ganz entscheidend ist, nämlich nicht zu schnell aufzugeben, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern dran zu bleiben, auch wenn wir vielleicht das Ziel manchmal nicht sehen, es manchmal Nebel ist um uns hin, aber durchzuhalten bis zum Ende. Die Lieder, super, haben ja auch schon immer wieder auf das Ende schon hingewiesen, worauf wir streben. Und ein wichtiger Faktor dabei ist eigentlich auch die Hoffnung. Die Hoffnung nicht aufzugeben. Aber was ist das Beste, auf was wir hoffen können? Wenn man Menschen auf der Straße befragt, bekommt man bestimmt die verschiedensten Antworten. Von Älteren vielleicht. Ich hoffe, dass ich bis zu meinem Tode einigermaßen gesund bleibe. Andere vielleicht, dass wir einen schönen Sommer haben, auch wenn es morgen wieder schneien soll. Ich hoffe, dass es mit der Wirtschaft bergauf geht. Und ein Wunsch, der in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, doch immer wichtiger wird. Ich hoffe, dass es bei uns nie zu Kriegen kommt. Die Hoffnungen können auch je nach Lebenslage sehr verschieden sein. Manche hoffen auf eine steile Karriere, andere, dass aus ihrer Liebesbeziehung eine feste Ehe wird. Auch im Alltag gibt es dann so die kleinen Hoffnungen, die im Vordergrund stehen. Das gute Wetter haben wir schon angesprochen. Oder dass das Auto mal wieder durch den TÜV kommt. Oder, nehmt es mir jetzt bitte nicht übel, ich will euch nicht zu nahe treten, aber vielleicht hofft auch der eine oder andere hier in Leipzig, dass RB mal deutscher Fußballmeister wird. Hoffnung begleiten uns Menschen und je nach Situation klammern wir uns mehr oder weniger an sie. Wir hoffen bis zum Letzt und dann stirbt zuletzt auch die Hoffnung und wird dann alle Hoffnung begraben. Von einer Hoffnung ganz anderer Art, anderer Qualität, spricht unser heutiger Predigttext. Er steht in 1. Petrus 1, die Verse 1, 3 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Herr, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Als Petrus diese Zeilen geschrieben hat, war er ein alter Mann. Es ist wahrscheinlich so um das Jahr 64 nach Christus passiert und er war schon in Rom. Man hat so das Gefühl, dass er in diesen Versen auch auf sein Leben zurückblickt und uns so daran teilnehmen lässt, wie es ihm erging. Im Zentrum seines Rückblicks steht dann die Aussage: Wir sind wiedergeboren. Also wir sind errettet. Dadurch, dass wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist. Deswegen gleich mal zu Beginn die Frage an euch: Welche Auswirkung hat denn diese Wiedergeburt? Was löst sie in unserem Leben aus? Petrus formuliert es so: Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung von Christen ist eine lebendige, Damit bringt Petrus zum Ausdruck, dass diese Hoffnung anders ist als diejenige, die ich eingangs erwähnte. Petrus spricht von Hoffnung, die verbürgt und gewiss ist, die sich an Jesus Christus festmacht, an dem also, der zwar gestorben, aber nicht im Grab geblieben ist, der auferstanden, der lebendig ist. Petrus schreibt an Christen, die wussten, um was es geht, die erfahren mussten, dass sich durch die Nachfolge das Leben grundlegend verwandelt hat, weil sie plötzlich verfolgt wurden und manche Bedrängnis erleiden mussten. In solchen Lebensphasen ist auch immer die Hoffnung bedroht. Deswegen ruft er uns in Erinnerung, was wir hoffen, also das Wesen unserer Hoffnung. Warum wir hoffen, der Grund unserer Hoffnung, und wie wir hoffen, der Ausdruck unserer Hoffnung. Zu Beginn das Wesen unserer Hoffnung. Im Bereich unseres täglichen Lebens gibt es ja vielerlei, was wir hoffen und erhoffen. Wir haben es ja bereits gehört. Und nicht, dass ihr mich missversteht. Es geht nicht darum, diese Berechtigung dazu abzusprechen. Auch ich trage mancherlei Hoffnungen in mir und Wünsche, die sich aber in der Regel auf mein irdisches Leben beziehen, sich auf mein Wohlergehen beziehen und auf das Morgen, also Montag, Dienstag, Mittwoch gerichtet ist. Die Hoffnung, von der Petrus spricht, hat einen anderen Inhalt. Da geht es nicht um mein und unser Wohlergehen in dieser Welt, nicht darum, was ich mir wünsche oder vorstelle. Die Hoffnung, von der in unseren Versen die Rede ist, ist jenseits meiner irdischen Bedürfnisse angesiedelt. Mit unserer Buße und Umkehr zu Jesus wurden wir in eine neue Lebenswirklichkeit hineingestellt. Nicht, dass wir damit unsterblich im menschlichen Denken wären oder magisch naturhaft verwandelt wären. Es geht meines Erachtens vielmehr darum, was wir zum Beispiel auch in 1. Johannes 3, Vers 2 lesen. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Christen hoffen auf das, was Gott für uns, für dich und mich bereithält. Es geht um das Erbteil, das für uns im Himmel verwahrt wird. Petrus benutzt hier das Wort unvergänglich. Interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich benutze die Vorsilbe un meistens eigentlich nur, um Worte negativ erscheinen zu lassen. Ungerecht, unvernünftig, ungenügend. Petrus macht hier aber aus diesem Negativen positive Eigenschaften. Unvergänglich. Diese Wortwahl nennt man auch Negation, negative Ausdrücke. Diese negative Beiführung drückt dann die wunderbare Überlegenheit des himmlischen Erbes über jedes himmlische Gut aus, irdische Gut aus. Unvergänglich, unvergleichlich, so ist Gott. Halt mir fest, bei diesem Erbe geht es nicht darum, dass wir ein schönes und angenehmes Leben hier auf Erden haben, dass wir verschont bleiben von allem Widerwärtigen, die dieses Leben durchaus für uns Menschen bereithält. Um das alles geht es nicht. Es geht allein darum, dass wir Kinder Gottes sind und als solche ewiges Leben haben. Ein Leben in der Gegenwart Gottes allein, das ist unser Erbe. Christen unterscheiden sich von der Welt nicht dadurch, dass sie vor Leid verschont werden. Ich hätte gerne eine andere Botschaft, aber es ist so. Sondern es geht darum, wie sie damit umgehen. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber vieles von dem ist noch verborgen. Es Es wird erst offenbart, wenn Jesus wiederkommt. Ihr Lieben, in diesem Spannungsfeld stehen wir. Und in dieser Spannung trägt uns unsere Hoffnung, die auch nach außen wirken soll und von der wir Rechenschaft abgeben sollen. So schreibt Petrus einige Kapitel weiter. In Kapitel 3, Vers 15. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das ist unsere Aufgabe auch, wenn wir angesprochen werden, warum wir vielleicht anders sind oder warum wir anders reagieren oder wie es mir öfters geht. Ich habe alle meine Schraketts, die ich auch auf Arbeit anziehe, haben dieses Fischsymbol. Ja, es ist manchmal ganz spannend, aber es ist gut so, dass wir gefragt werden, und da, wo wir gefragt werden, sollen wir auch von unserer Hoffnung erzählen. Biblische Hoffnung, sie beruht allein auf Verheißung Gottes. Unsere Hoffnung ist die sehnsuchtsvolle Erwartung, dass Gott seine Verheißung an uns und dieser Welt erfüllt. Ein zweitens der Grund unserer Hoffnung. Hoffnungen können auf persönliche Einschätzung beruhen oder auch sachlich begründet sein. Der Sportler, und ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht auch mitbekommen, sind ja jetzt Winterolympiade. Der Sportler, der sich gewissenhaft und sorgfältig auf den Wettkampf vorbereitet hat, darf sich berechtigte Hoffnung auf den Sieg machen. Aber manchmal geht es auch schief. Ebenso der Schüler, der für die Klassenarbeit gelernt hat, darf sich mehr Hoffnung machen vielleicht als der, der so hofft, naja, es wird schon gut gehen. Aber alle diese Hoffnungen haben eine Schwachstelle, weil sie ja auf die Zukunft gerichtet sind, bergen sie immer ein gewisses Maß an Unsicherheit, ob sich das Erhoffte auch einstellt. Deswegen sind es ja Hoffnungen, sonst wären es Sicherheiten. Dabei kommt es entscheidend darauf an, worauf sich unsere Hoffnung gründet. Denn Hoffnung hat immer auch mit Vertrauen zu tun. Vertrauen dem gegenüber, der mir Hoffnung macht. Warum sollten nun im Gegensatz zu unseren irdischen Hoffnungen die Hoffnung erfüllen, die von der wir im Neuen Testament lesen? Warum sollte sich die erfüllen, wenn sich alle anderen nicht erfüllen? Warum denke ich, dass ich ewiges Leben von Gott erhalten werde? Weil vielleicht nicht alles so heiß gegessen wie gekocht wird? Weil ich doch, wenn ich mich selbst einschätzen soll, letztendlich doch ein ganz ordentlicher Mensch bin und Gott zumindest im Vergleich zu den anderen eigentlich gar nicht drumherum kommt, um mich zu begnadigen. Ihr Lieben, ich bin froh und dankbar, dass die Grundlage unserer Hoffnung nicht bei mir liegt. Sie beruht nicht auf frommen und guten Werken, lässt sich nicht an meiner Leistung festmachen, sondern allein am Wirken Gottes. Für Christen geht es nicht ums Verdienen, sondern ums Bewährtsein. Das Ziel dabei ist nicht, dass wir bessere Menschen werden, besseren Glauben bekommen, sondern dass unser Glaube, unser Vertrauen tragfähiger wird. Das Hier und Jetzt ist nur durchzuhalten, wenn das zukünftige Ziel des Glaubens im Blick bleibt und weil Gott selbst am Wirken ist. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, er ist es, der meinen Glauben stärkt und die Hoffnung wachhält. Auch der Apostel Paulus redet davon, dass Gott uns einen Pfand, eine Anzahlung auf das Erbteil gewährt hat, also so vorab, und meint damit den Heiligen Geist. So lesen wir es ja in Epheser 1, Vers 4. Der Heilige Geist ist der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Diese Zusage ist nicht beweisbar, aber sie ist für mich persönlich erfahrbar und bezeugbar. Wir haben den Heiligen Geist jetzt schon bekommen, so als vorab des Erbes, sodass wir hier schon durchhalten können, dass wir hier schon im Glauben, in der Hoffnung gestärkt werden. In all dem gehen die Christen aber auch ein Risiko ein. Graf von Zinzendorf war das bewusst, als er dichtete: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, als aber um dein Wort zu tun. Oder wie wir es in 1. Korinther 15, Vers 17 lesen, da schreibt Paulus: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube, ich möchte fast ergänzen, unsere Hoffnung nichtig. Paulus wie Zinzendorf und viele andere sind dieses Risiko eingegangen und haben sich an die Osterbotschaft gebunden, die wir hier auch vorne am Kreuz ja sehen. Und die dann weitergeht: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und auch wir sind gefordert, uns auf dieses Wort und den, der es uns gegeben hat, zu verlassen und einzulassen. Natürlich kenne ich auch das Vorwurf, dass das doch manches nichts sei als Vertröstung auf das Jenseits. Und diese Aussage ist auch richtig. Allerdings geht es hier bei Petrus und auch immer wieder, wenn wir davon reden, nicht ums Vertrösten, sondern ums Getröstet werden und Trost sein. Natürlich kann ich nichts beweisen oder vorzeigen, aber eine Hoffnung, die gesehen wird, ist meiner Meinung nach auch keine Hoffnung. Diese Spannung gilt es auszuhalten und die wird nicht von uns genommen. Ein drittes, der Ausdruck unserer Hoffnung. Die Hoffnung macht zwar still, aber bei weitem nicht tatenlos. Der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 40, Vers 31: Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Biblische Hoffnung ist, bewegt werden vom Ziel her und ein Beharren in dieser Bewegung auf das Ziel hin. Wir Christen sollen Gestalten Einfluss nehmen, mit Beispiel vorangehen, Zeichen setzen. Dies wirkt sich hinein in mein tägliches Leben und führt in dem einen oder anderen Fall dazu, dieses zu überdenken und neu auszurichten. Ihr Lieben, ich bin gefordert, meine Hoffnung im täglichen Leben zu bewahren, zu leben und so zu bezeugen. Wir lesen ja hier im Predigttext in Vers 3, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung also, die sich auch in unserem Leben niederschlägt und wiederfindet. Gott hat uns, dich und mich, wiedergeboren, hat letztendlich alles in mich investiert. Warum sollte er also dann seine Verheißung nicht erfüllen? Warum sollte er mich fallen lassen? Am Anfang steht seine bedingungslose Liebe, also eine Liebe ohne Bedingung. Und die Zusage, dass uns nichts aus dieser Liebe reißen kann. Die Wiedergeburt ist die Basis unserer Hoffnung und hat Gottes neue Welt zum Ziel. Dabei gehört für mich an erster Stelle, dass ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, dass Gott die Spielregeln bestimmt, nicht ich. Dass er das letzte Wort hat, nicht ich. Dass er zu seinem Ziel kommt, auch mit mir und in meinem Leben. Petrus schreibt auch in Kapitel 5, Vers 10 noch, ich denke, ein Vers, den ihr alle kennt: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selber wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Gott hält auch unser Leben, deines und meins, in der Hand. Wir sind und bleiben nicht frei von Bedrängnis und Anfechtung, geraten vielleicht in existenzdrohende Situationen, drohen zu scheitern. In all diesen Situationen müssen wir uns dieses immer wieder sagen und sagen lassen, dass Gott das Heft sicher in der Hand hält. Lasst uns dieses Vertrauen, diese Hoffnung immer wieder aneignen. Ich weiß, es fällt uns nicht so in den Schoß, sondern es ist meist harte Arbeit. Es bleibt ein Spannungsfeld für uns Christen, unsere Lebenssituation und den lieben Gott zusammenzukriegen. Aber wir können mit Petrus sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Botschaft, nicht nur zu Ostern. Diese Botschaft ist ein unumstößlicher Grund unserer Hoffnung inmitten dieser Welt. Eine Hoffnung, die ewiges Leben bei Gott zum Ziel hat, die sich an der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus bindet, die sich im Leben in deinem und meinem Leben erweist. Sie ist gleichsam die ausgestreckte Hand Gottes, die uns festhält und trägt und in die wir einschlagen können. Und der Friede Gottes, der deinen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Amen.